Dann gibt es weiterhin auch noch eine Anregung, die gerne nach dem alten Studienplan, ne, das wäre dann der erste Studienabschnitt noch, Paragraph 3.2.3, das ist Ethik, im ersten Studienabschnitt, aber es werden wahrscheinlich kaum Leute da sein, die noch im alten Studienplan jetzt im ersten Studienabschnitt sind, und dann mit 2012 fertig werden müssen, also so ein gestanntes Unternehmen. Und weiters gibt es hier einen Hinweis auf das Lehramt, Paragraph 57.2.5. Das bedeutet, im ersten Abschnitt des Lehramts, also Philosophie, Psychologie, war Grundfragen der Ethik. Dieser Punkt. Ja, dafür gibt es auch anwendbar. Und schließlich gibt es dann noch die Erweiterungskurricula. Oder eines steht hier angeklemmt, Erweiterungskurricula 2.2, ich weiß nicht genau, wie der Titel dafür ist. Ich habe aber schon Anfang gekriegt diesbezüglich, weil das ja schon nach der neuen ECTS-Punkte-Regel erweitert wird. Und dort passt eine Vorlesung mit 5 ECTS-Punkten in diese Institution zu das hinein. Ich habe erfahren, dass Sie einfach nur 3 Punkte davon verwenden können. Sie fallen also 2 Punkte rum, wenn Sie sie machen, wenn Sie diese Vorlesung machen. Sie sehen, wie die Studienvorschriften verändern und sagen, in welche Schemata hinein und dann machen wir nicht mehr was mit Offerinnen. Das lebt nicht mehr so, es soll sich alles so schön aufteilen lassen, wie eine Maschine ineinander steckbar sein und das gelingt nicht mehr. Also die fangen mit 2.0, wenn sie trotzdem machen wollen, es geht ja nicht nur ums Studium, es geht ja auch um das, was sie haben, Ihre Gedanken entwickeln, also dann nehmen Sie es auf Sie. Dann wollte ich noch sagen, der letzte Termin ist der 28.06., wie es im Vorlesungsverzeichnis steht, also die letzte Vorlesung, sondern der 21. und der 28. gehört schon zum Prüfungstermin. Ja, also 28. ist keine Vorlesung mehr, sondern da ist schon die Prüfung. Und damit wende ich mich einmal den Prüfungsterminen zu. Ich bin aus diesen Problemen, hoffe ich, genug geworden, bin ich aus früher, ich habe früher immer 3 Tage angesetzt, ja, Prüfungstermin. Ich habe vor dem Sommersemester erlebt, dass viel zu viele Prüfungen sich angemeldet haben an den 2 Tagen und musste dann zusätzlich noch rasch im Nachhinein einen 3. Tag organisieren. Das möchte ich jetzt gleich vorwegnehmen und im Sommersemester zum Abschluss gleich 3 Tage Prüfungstermin machen. Ja? Und zwar die letzten Tage im Juni, 28. und 29.30. Das ist Montag bis Mittwoch. Es kommen auch noch die Leute aus einer anderen Einführungsvorlesung dazu, nämlich die Geschichte der Philosophie. Und das sind meistens ziemlich viele, weil das bis zu diesem Semester fortschrittsmäßig machen müssen. Ja. Sodass zu diesem Sommertermin dann sehr viele Leute zusammenkommen und ich hoffe, kommen 3 Tage auf. Ja. Also 28., 29., 30., 6., jeweils 10 bis 17 Uhr. Wie sich es dann aufteilt, kann ich vorher nicht organisieren. Das ist unmöglich. Ich kann es nicht mit Ihnen absprechen und dann auch noch die anderen Lehrmaßstaben dazunehmen. Das geht nicht. Daher muss ich es mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Es ist aber so, Sie können sich und sollen sich vorher über das Unis online anmelden. Ich sage das am Ende des Semesters nochmal. Aber so können es gehen und wenn Sie sich da anmelden, dann sehen Sie auch schon, wie Sie das praktisch angemeldet haben. Ja. Sie können vielleicht ein bisschen Ihre eigene Anmeldung variieren, je nachdem, wo schon sehr viele sind. Vielleicht verteilt sich das dann zu spät. Die Anmeldung erfolgt 14 Tage vor dem Prüfungstermin, also am Sonntag. 2 Wochen vorher am Sonntag um 10 Uhr Schluss sein, ne, wenn wir Montag um 10 Uhr beginnen, also 14 Tage plus einen Tag. Und Sie können sich während dieser Zeit sowohl anmelden, als auch wieder abmelden. Ja. Und das dient vor allem mir, damit ich eine Liste habe und vor der ich ungefähr abschätzen kann, wie die Leute kommen. Ja? Es ist für Sie kein Zwang. Wenn Sie jetzt angemeldet sind und dann doch nicht können, müssen Sie sich nicht umständlich an Ihre Schule nur abgeben. Ja? Das sind Sie halt nicht dran. Und wenn Sie sich nicht angemeldet haben, Einzelne, dann wäre ich Sie trotzdem dran. Ja? Und wenn Sie sich einfach nicht ausschauen, dann haben Sie auch nicht den Nachteil, dass ich Ihnen dann nicht genügend eine Frage zu stellen. Also keine Angst. Es geht vor allem darum, dass ich vorher Bescheid weiß und dass ich mir auch die Liste ausdrucken kann und Ihre Noten dort eintragen kann. Also das ist ein Service für mich. Und daher bitte ich Sie, sich anzumelden. Gut, also das wäre der erste allgemeine Prüfungstermin. 28. bis 30.06. jeweils von 10 bis 17 Uhr in einem Zimmer im dritten Stock. Gang C, also dort bei der Bibliothek, leicht zu finden. Der zweite allgemeine Termin ist dann zu Beginn des nächsten Semesters, 4. und 5. Oktober. Ja, das ist wieder Montag, Dienstag und wieder 10 bis 17 Uhr. Da sind ja erfahrungsgemäß weniger Leute, daher müssten zwei Tage reichen. Ja. Wenn Sie diese Termine nicht wahrnehmen können oder wollen, dann haben Sie noch die Gelegenheit, ab dem 11. Oktober nächsten Semesters in meine Montagssprechstunde zu kommen und die Prüfung dann abzulegen. Dann müssten Sie pünktlich um 11 Uhr da sein, damit ich sehe, wie die Leute mein Thema antreten und das einleiten kann. Und müssen sich und sollen sich auch vorher gar nicht eins anmelden. Ja, sondern einfach kommen. Um 11 Uhr am Montag. Auch wenn Sie pünktlich sind, ist keine Garantie, dass Sie nicht warten müssen. Ja?
5. 6. Oktober.
Ah, 4. 5. war es.
4. 5.
Montag, Dienstag. Ja? Das ist immer Montag, Dienstag. Ja? Und dann haben wir den großen Termin am 4. Oktober, 4. und 5. Daher ist da noch kein eigener Sprechstunde mit, aber ab 11. Oktober dann Montag jeweils, wenn es ein Feiertag ist oder vorherbestreit ist, um 11 Uhr können Sie da sein. Trotzdem kann es Ihnen passieren, dass Sie warten müssen. Weil Ihnen vielleicht Prüflinge zu verschiedenen Themen da sind und ich muss dann eben der Reihe nach vorgehen. Und wenn Ihnen diese Termine alle nicht passen, dann müssten Sie mit mir einzelnen ausmachen. Ja, geht natürlich auch. Ich nehme üblicherweise drei Personen zugleich dran. Ja. Wenn die Zeit sehr drängt, können es auch ein bisschen mehr werden. Aber es soll für mich auch noch überschaubar sein. Das ist das eine, also Sie können bei den großen Terminen vermutlich nicht alleine antreten, sondern da gibt es rundelweise Abfertigungen. Ja. Trotzdem dauern die Prüfungen relativ lang. Ne? Ich möchte, dass wir gemeinsam die Sache durchdenken. Daher diskutieren wir einiges. Ja,
also
die sind mündig, ja. Die sind alle mündig. Ja. Also ich verstehe nicht, vor was wir von dem schon reden. Das muss ich einmal dazu sagen. Ja. Dann sind wir die Prüfung von daher mündig. Und wir sollten den Gedankengang halbwegs nachvollziehen, wenn ich Ihnen vortragen muss. Sie können aber sehr wohl Ihre Unterlagen heranziehen. Ja? Sie sollen sich nur drin auskennen. Ich würde jetzt überraschend sein, wenn Sie das auch nicht das erste oder zweite Mal gesehen haben. Ne? Also sonst, wenn Sie noch allzu lange Dinge umstellen müssen, dann wird das nicht ausreichen. Aber Sie können sich auch einen Überblick zusammenstellen, so quasi einen offiziellen Klimazettel und dann nur wieder den heran. Ja, damit haben wir eigentlich die Unterlagen. Ja, gut, ich glaube, sonst gibt es in der Welt, wo wir wegen der nicht mehr einzelnen Rückkommen, vielleicht haben Sie noch Fragen dazu. Ich mache diese Hinweise auf die Prüfung in den ersten drei Vorlesungsstunden jetzt im Semester und dann wieder in den letzten drei. Ja, es wäre ganz gut, wenn Sie das behalten würden, sind immer wieder über die Anfragen, was die Prüfungen und so, ne? Da da merke ich dann, die Leute waren nicht da. Aber sie können natürlich auch der Vorlesung fernbleiben, auch zu sich für den Stoff. Und es wird auch immer wieder was aufgenommen, können sie sich auch organisieren, einander ausfragen, wie entsprechende Tonaufnahmen. Und auch Mitschriften, dass sie sich das organisieren, wenn sie selber nicht kommen können. Ja, wenn Ihnen jetzt noch was einfällt, hört man nicht. Können Sie auch sparen auf nächstes Mal. Gut, zu dieser Lehrveranstaltung, es ist eine Art Fortsetzung vom vorigen Sommersemester. Ja? Ich habe im Wintersemester keine Unterschreibung abgehalten, da war ich sogar Grundvorlesung ziemlich beschäftigt. Und die wissen Sie beim Sommersemester an den neuen an, setzt das natürlich nicht voraus.
Bitte, ja. Wenn Sie sich in der Literatur erwähnen.
Meinen Sie Pflichtliteratur?
Ja.
Die habe ich vorher schon ist angegeben.
Ich weiß, ich habe schon eine ganze
Pflichtlektüre. Ja, kann ich nochmal drauf sprechen. Das ist die Vorrede zur zweiten Aufgabe aus der Betriebsvereinbarung. Ja. Also Vorrede B vom Anfang, zweite Auflage der Kritik mit B bezeichnen, die erste mit A. Und zitiert werden sie eigentlich immer noch A und B. Also Vorlagen zur zweiten, Vorrede zur zweiten Auflage, dann die Grundregelung zur Metaphysik der Sitten, 1786 geschrieben. Und auch der Kritik der praktischen Vernunft, zweites Buch, die Dialektik, zweites Hauptstück, Ziffern römisch 1 bis römisch 5. Das sind also so Untertitel. Sie finden das aber auch im Vorlesungsverzeichnis. Ja? Wenn Sie auf Information, weitere Informationen geben, dann steht es auch drin. Ja. Also die knüpft natürlich nicht direkt an bei dem vorigen Semester, wo eines dazwischen ist, aber es ist kein Schaden, wenn Sie sich bei Kant schon etwas auskennen. Und weil die praktische Philosophie, wie ich auch im Text, das vorigen Verzeichnis angegeben habe, auf der theoretischen einerseits aufbaut und sie andererseits aber dann auch übersteigt. Sie setzt die Wissenswege, die theoretische Wissenswege darauf und rundet sie, wie ich vorher schon sagte, zugleich auch ab, die einzelnen Verwaltungen. Also bei Kant, das große Denken, gibt es natürlich eine umfassende Systematik. Da geht nichts so nebeneinander, so Grundsatzkapsel und da greift eins ins andere und das gehört alles in die Sache. Und das kann man gerade anhand der praktischen Philosophie sehr gut entdecken. Ja, an sonstiger Literatur kann ich Ihnen eigentlich nicht sehr viel empfehlen. Ich selber stoße mich immer wieder an der Sekundärliteratur, weil ich der Ansicht bin, dass der Kant nicht verstanden wird. Ja. Ja, also meistens, mit ganz wenigen Ausnahmen, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich Ihnen diesbezüglich empfehlen sollte. Ne? Da wird immer so ein Dualismus hineininterpretiert und wie gesehen, wie Kant diesen Dualismus auch damit was verbindet. Ja? So wird einfach weginterpretiert. Und daher passt das alles nicht zusammen. Es ist wahrscheinlich schwieriger, die Sekundärliteratur zu lesen, als die Kant-Sekundärliteratur.
Ja? Wie ist das? Was halten Sie von Kaulbach?
Es gibt eine Strömung, die zumindest dazu versucht, dass an sich sein, also Heimsot zum Beispiel auch, ne, dass das an sich sein wenigstens ernst genommen wird als eine Seinsgrundlage bei Hinkel. Ja. Das ist bei manchen Denkern schon mit drinnen. Ja. Trotzdem wird es dann doch wieder zu sehr in die Unbestimmtheit hineingehen. Also vielleicht komme ich im Laufe des Semesters auch noch drauf, ob ich das sekundäre Literatur, ich verlange keine, können Sie auch selber umsehen, klarerweise. Ich werde Ihnen nicht alles bieten, wie wir auch Ihre Eigenständigkeit hier untergraben, ne? Dass Sie nur das lesen sollen, was ich Ihnen vorschlage. sondern sie sollen sich ruhig umschauen, wie man zum Leben kann. Das ist immer wieder und auf diesen Literatur Hintergründen zu erforschen, damit mögen sie sich selber umschauen, das ist speziell interessant. Als gute Grundlage einfach so um immer wieder nachzuschlagen, ist zu empfehlen von Rudolf Eisler das Kantlexikon. Ja, das ist zwar uralt, es stammt im Original nach aus dem Jahr 1930. Schreiben Sie den Eisler an. Der Rudolf Eisler, ein Kantlexikon, was auch in der Schulung in Jesehorn oder in der Bibliothek jedenfalls verfügbar ist, nicht ausgegeben darf. Und da ist halt alles so an Terminologie verarbeitet, was der Kant auftaucht, die Postei. Ne? Und das Problem daran ist nur, dass die Verweise, die ständigen Verweise noch nach uralter Literatur abgefasst sind. Eine Ausgabe aus dem Jahr, ich weiß nicht, 1912 oder was, worauf er sich dann bezieht. Es wird aber immer ziemlich genau angegeben, welcher Teil des Werkes damit gemeint. Also man kann trotzdem für die heutige, Stunde heranziehen, weil ziemlich genau immer wieder bestimmt wird, welcher Teil, welches Hauptstück, ne, welche Nummer da und so. Also man findet die Stellen anschauen. Ne. Und es ist recht übersichtlich beschrieben und ich denke dann auch, was die Probleme, die ich jetzt in der Literatur immer wieder finde, betrifft, ziemlich neutral. Ja? Also man kann sich da dann nicht zurechtfinden. Es gibt dann noch zwei Kommentare, und zwar auch operative Kommentare. Ja, ich muss sagen, die ist auch online. Ja, also gibt es auch online. Ja, wunderbar. Da kann man noch gut nachdenken. Ja. Das ist aber immer noch diese alte Fassung. Ja. Also meine Ausgabe ist 1994 neu aufgelegt, aber immer noch mit dem Original. Wunderbar. Dann gibt es zwei Kommentare, die Sie heranziehen können, einen zur Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und einen zur Metaphysik der praktischen Vernunft, beide herausgegeben von Rothstein Höfle. Da Höfle sind auch ziemlich interessant. Rothstein, ja, mit einem Thema, mit langem Rothstein Höfle. Also mal zur Grundlegung aus dem Jahr 2000, dritte Auflage 2000, da gibt es auch schon eine Auflage, da ist es nicht bei uns zu ziehen, es gibt diese dritte Auflage, ein operativer Kommentar, Frankfurt am Main, das wurde man verlangt. Und also da sind viele verschiedene Autoren und Autorinnen beteiligt dran und teilen sich die Grundlegung auf. Ja. Verschiedene Aufsätze dazu in einzelnen Teilen. Also Vor- und Nachteile. Ne? Manche sind die Buren ein Schwachbild und froh, dass die nicht alles geschrieben haben. Und der andere wieder, das ist schade, dass sie nicht mehr geschrieben haben. Ne? Und Kritik der praktischen Vernunft ebenso, das wird aber nicht einmal Kommentar genannt, sondern nur Höfe, Herausgeber, Kritik der praktischen Vernunft. Und das ist aus dem Jahr 2002, der Lied 2002, Akademie Verlag. Ja, das ist jedenfalls so aufgeteilt. Da können Sie stöbern, allerdings in diesem Kommentar für die Liter praktischen Vernunft gibt es englische und französische Aufsätze. Ja, vielleicht, dass ich im Laufe des Semesters noch irgendetwas anderes aufstöbere, ja. Aber ich selber habe mich nicht sehr an die Sekundärliteratur und wenn ich dann irgendwo wieder mal was lesen kann, bin ich meistens nicht selbst. Und wie gesagt, das ist wirklich schwierig, die Sekundärliteratur. Das ist fast schwieriger als der Kanzler. Ja? Und ich hatte aber ein bisschen erfasst hat mit seinen langen Sätzen, die er vor allem deswegen bildet, weil er alles immer noch klarer ausdrücken will. Ja? Also wenn man diesen Zug des langen Satzes einmal ertragen kann und mitmachen kann, dann ist er wirklich relativ gut zu lesen. Ja, die Sekundärliteratur sich dann mit so einem aufgelösten Rätseln herumschlägt meistens. Und dann noch die Kommentare. Gut, zur Einleitung, ich wende mich jetzt dem Thema zu. Und natürlich nicht gleich den ganzen nicht weiter praktische Philosophie von Kant, sondern vorher sollten wir uns selbstständig ein ungefähres Bild davon machen, was praktische Philosophie überhaupt sein kann. Ja. Denn selbst wenn wir jetzt nur die praktische Philosophie von Kant nachvollziehen wollen, dann verlangt das doch von uns, dass wir eine gewisse Eigenständigkeit haben unseres Wissens, unseres Denkens. Es verlangt auch schon ein gewisses Vorverständnis, ohne solche Dimensionen unseres eigenen Wissens, das immer vorweg schon da sein muss, können wir überhaupt in nichts einsteigen, keine Gedanken einsteigen, die uns angeboten werden. Also wenn wir verstehen wollen, brauchen wir auch schon ein Wissen und ein Vorverständnis. Und das sollten wir jetzt ein bisschen fördern und diskutieren auch. Also das wollte ich noch dazu sagen, wenn ich mir vortrage, dann können Sie mich jederzeit unterbrechen und irgendwelche Einwände oder Ergänzungen machen. Ja? Also das ist nicht der große Stimmungsvertrag, sondern wir können auch dazwischen diskutieren. Ja? Bis zu 50% kann man das Ganze in Diskussion umschiffen lassen. Ne? Damit es dann noch eine Vorlesung gibt. Also ein Wissen ist da, ein Vorverständnis ist da und wir müssen selber wissen und selber etwas nachdenken. Je besser wir irgendeinen Themenbereich schon durchdacht haben, desto leichter werden wir auch begreifen, was andere darüber aussagen. Diese anderen Aussagen, die sind dann entweder Bestätigungen für das, was wir schon gedacht haben, das können auch Ergänzungen sein oder Weiterführungen dessen, das werden wir viel leichter verstehen, wenn wir selber schon gedacht haben. Wenn es aber dann auch Gegenpositionen sind, ja, wenn es eine Kritik ist an dem, was wir uns ausgedacht haben, dann fordert unser eigenständiges Denken noch mehr heraus. Ja, dann müssen wir schauen, wie wir mit dem fertig werden, wie wir das einbauen oder wie wir unsere eigene Position entsprechend verändern können. Die große philosophische Tradition tendiert natürlich dazu, uns zu Schülern zu machen, ja, zu Lernenden zu machen. Weil diese Leute, wie Kant oder andere, doch sehr weit, sehr viel, sehr tief gedacht haben. Ja, fast zu Lernenden davon. Und daher werden wir in dieses bescheidene Eck gedrängt durch die Tradition, wenn wir uns mit ihr im Prinzip beschäftigt. Aber trotzdem ist auch diese Tradition darauf angewiesen, dass wir das, was sie uns bietet, selber nachdenken. Ja? Wir müssen es ja selbst verstehen. Und wenn wir selber nachdenken, dann können wir es auch zugleich oder allmählich überprüfen. Also prüfend durchdenken. Ob denn das so wirklich ist, wie es hier angegeben ist oder nicht. Und eventuell kommen wir dann auch dazu, das Angebotene zu distanzieren. Oder auch neu zu formulieren, umzustellen, zu modifizieren. Und dann setzen wir uns selbst auch wieder in einem solchen Prozess aus, nämlich das andere zu dem Stellung nehmen, was wir jetzt drauf machen. Aus dem, was da vorher durch die Tradition gegeben wurde. Und in diesen Bahnen, die durchwegs argumentativ sein sollen, ja, also nicht von irgendwelchen Meinungen und Behauptungen aufstellen, sondern Gedankengänge verfolgen, ja, in diesen Bahnen der Auseinandersetzung des Denkprozesses bewegt sich die Philosophie. Oder sollte sie sich bewegen. Und in dieser Art werden wir es auch hier nach Möglichkeit betreiben. Ja. Wir lassen uns ein auf Sachen, wir denken aber selber, wir versuchen es auch wirklich zu befragen und dann eventuell zu modifizieren. Wenn wir jetzt also vor diesem Hintergrund eingangs fragen, was ist denn praktische Philosophie, dann sollten wir eben nicht gleich eine fixe Antwort erwarten. Ja, so quasi anders, jetzt definieren wir mal, was praktische Philosophie ist und von dem leitet man dann alles andere ab. Ja, das wäre keine ernsthafte, keine ernstzunehmende Philosophie. Wenn wir einfach solche Dogmen voraussetzen oder solche Axiomen, ne, die in einer Definition drinstecken, uns dann das einfach nur hinnehmen und von dort her Folgerungen ziehen. Ja. Eine Definition ist ja selber eine Umschreibung eines Begriffes oder eines Namens, eines Hinweises, durch andere Worte. Ja? Und wenn wir die Definition in sich absichern wollten, dann müssten wir eigentlich von all den verwendeten Worten wieder Definitionen geben. Die wieder Worte heranziehen müssen. Ne? Und so kämen wir eigentlich in immer weitere Definition hinein und nie an ein endgültiges, predigendes Ende. Ja? Jedes Wort müsste, oder jedenfalls die Hauptbegriffe unserer Definition müssten wieder definiert werden. Wenn wir diesen Prozess abbrechen, und das werden wir wohl einmal müssen, ja, dann stellt sich schon heraus, dass die Definition eben ein willkürliches Rätsel ist. Ja. Da können wir gleich bei der ersten Definition bleiben. Ja. Ja, schon in der Willkürlichkeit. Da es eine solche bloße Setzung ist, kann es natürlich sehr leicht auch in irgendwelche bestimmten Bahnen hineinführen, wenn wir so weit bleiben und von dort ausgehen. Das heißt aber nicht, dass wir bei der Klärung eines Begriffs, eines philosophischen Begriffs mal, nicht mit einer Definition beginnen dürfen, oder mit einer definitionsartigen Umschreibung des Gebiets. Also beginnen wir wohl damit. Nur dürfen wir diese Definition nicht zum Dogma erheben. Ja? Wir dürfen nicht sagen, das ist das Axiom und dann nehmen wir aus, alles andere hat sich schon umgekehrt. Sondern diese Definition muss jetzt selbst kontrolliert werden anhand der Gedankengänge, die daraus folgen. Und wir können dann eben auch drauf kommen, dass wir Definition korrigiert werden muss. Oder vielleicht sogar auch völlig revidiert werden muss. Ja? Umgestellt, umgeändert, umgeworfen, je nachdem. Wenn wir bestimmte Gedankengänge draus folgen lassen. Ja? Also die Definition können wir am Anfang nicht einfach außer Streit stellen, sondern wir müssen sie heranziehen und analysieren und weiterentwickeln. Und das Wesentliche ist eben nicht dieser Anfang, sondern das ist die Konsequenz des Gedankenganges, den wir auf ihn treffen. Also der Einstieg in die Philosophie ist vollkommen beliebig. Sie können überall anfangen. Sie können auch mit irgendeiner Definition beginnen. Ja? Sie können auch mit irgendeinem Gebiet beginnen. Ganz gleich sind Sie womit. Es ist ein Detail dann auf diesem Gebiet. Der Einstieg ist frei, ganz gleich mit. Aber Sie müssen dann konsequent weitermachen. Ja? Und das heißt dann immer auch, diesen Einstieg einmal kritisch überprüfen, bevor man da stehen bleibt. Also das Denken bewegt sich natürlich zuerst auf einem schwankenden Boden. Ja? Weil es ja mal beginnt, überhaupt nach Wahrheit zu sprechen, wenn man so Nobel ausgedrückt. Ne? Aber diesen schwankenden Boden muss es allmählich immer mehr abtragen, solange bis es auf besten Grund kommt. Ne? Und dort kann es dann wirklich konsequent weitergehen, dass sich das aufbaut. Wobei dieser beste Grund nicht unbedingt gleich eine Lösung sein muss, sondern ein wirklich gültiges Problem sein kann, ja? Von dem man dann Konsequenzen zieht. Dann muss man keine Lösung sein, aber die Probleme, die wir so aufholen, oder wenn wir eine willkürliche Setzung machen, das ist einfach zu schwammig. Ja? Weiß man nicht, ob das ein wirkliches Problem ist, das habe ich vielleicht nur persönlich, andere haben das nicht, ja? Und das ist ein logisches Problem. Also, wir sollen auf besten Grund kommen, dass wir überhaupt eine Aussage haben, die gilt. Und von dieser geltenden Aussage, die wir uns erst schrittweise erwerben müssen, ja, können wir dann weitere Schritte verfolgen. Also überlegen wir uns einmal, was sollen wir oder was wollen wir zuerst einmal unter praktischer Philosophie verstehen. Philosophie, die ja in der Philosophie enthalten ist, ist ja sicherlich eine Art von Theorie. Philosophieren heißt eben, das Denken in bestimmter Weise betreiben. Also es ist eine Art von Theorie. Und wir können uns überlegen, was das heißt, wenn wir eine Theorie als praktisch bezeichnen. Das ist ja praktische Philosophie. Eine praktische Theorie. Und praktisch ist etwas üblicherweise dann, wenn es fundamentbar ist. Wenn es brauchbar ist und nützlich. In dem Sinn können wir jetzt versuchen, dass eine praktische Theorie brauchbar ist, um irgendeine Absicht zu erreichen, ja? Um ein Ziel zu erreichen. Also wäre eine praktische Theorie eine Art von Gebrauchsanweisung. Ja? Man weiß dann, wie mit einem bestimmten Werkzeug, mit einem Gerät oder mit einer Waffe, wie damit umzugehen ist. Ja? Die Gebrauchsanweisung sagt uns das. Wir können es besser verwenden, diesen Gegenstand. Also hier für ein gültiges Ding, das wir immer schon auf einen bestimmten Zweck hin entworfen und produziert worden ist. Ja? Wir sollten dann eben auch wissen, wie dieses Ding zu handhaben ist. Also solche Gebrauchsgegenstände sind Mittel. Ja? Sie sind Mittel für einen Zweck. Orientieren sich an dem Zweck, für den sie produziert worden sind. Aber wir müssen verstehen, sie zu gebrauchen, ja? Und dazu brauchen wir ein bestimmtes Wissen, das umgehen kann mit dem Gegenstand. Das kann jetzt auch was anderes sein, als eine kurze Gebrauchsanweisung auf einem Beizettel ins Gerät. Ja? Das kann eine Ausbildung sein, das kann ein ganzes Studium sein. Die Gebrauchsanweisung. Ja? Um in einem bestimmten Bereich der Entwicklung zweckmäßig umgehen zu können. Aber diese Gebrauchsanweisung ist letztendlich ein Mittel zum künftigen, zweckmäßigen Gebrauch dieses anderen Mittels, des Instrumentes, das wir heransehen, um einen Zweck zu erreichen. Ja? Also, das Wissen wird hier zum Mittel und muss über beides Bescheid wissen. Einerseits über den Zweck und andererseits über das Instrument, das wir heranziehen, um den Zweck zu erreichen. Das Wissen kann dann auch immer wieder das Gerät, das andere Mittel verbessern auf den Zweck und überprüfen auf den Zweck und ob sie auch gut erfüllen. Denn der Zweck ist das eigentliche Maß in diesem Zusammenhang. Den Zweck hin ist das andere orientiert, das Gerät, der Gebrauchsgegenstand und das Wissen selber. Ja? Der Zweck bestimmt die Mittel. Der Zweck als solcher kann unbedingt sein, ne? An sich Zweck sein, während das Mittel auf jeden Fall auf den Zweck ausgerichtet ist. Das Mittel ist immer nur bedingt gut. Ne? Gut für einen bestimmten Zweck, für andere wieder nicht. Ne? Der Zweck ist der Maßstab. Auf ihn ist alles orientiert. Wir könnten also in dem Sinn sagen, wenn etwas unbedingt gut ist, dann muss es jedenfalls Zweck sein. die natürlich auch vielleicht im Zeug wieder mit der anderen Seite sind, aber das Mittel als solches ist auf jeden Fall nur bedingt gut. Ja? Heißt vom Zweck her bestimmt ist. Die konkrete Abhängigkeit. Also die praktische Philosophie könnte in diesem Sinne eben eine Gebrauchsanweisung sein, die für irgendein Mittel anwendbar ist, das einen Zweck erreicht. Ja? Und den einen Zweck realisieren können. Ja? Also, das ist aber jetzt ja einmal nur eine ziemlich nebulose Bestimmung, ja? Weil wir ja noch gar nicht wissen, um welche Mittel geht es und um welche Zwecke geht es.
Wir müssen uns zuerst einmal noch überlegen, welchen Mittel und welchen Zwecken soll denn jetzt die praktische Philosophie zuarbeiten?
Wofür soll sie denn auch da sein? Wofür soll sie denn eine Gebrauchsanweisung sein? Es ist ja bekannt, dass Philosophie insgesamt keiner thematischen Einschränkung unterliegt. Philosophie kann für alles herangezogen werden. Was immer uns bewusst wird, was immer Gegenstand unseres Wissens ist, kann auch Gegenstand der Philosophie werden. Also, die Philosophie als solche ist universal, aber sie widmet sich immer wieder auch bestimmten Teilbereichen. Und wenn sie das tut und sich deklariert, dann gibt sie sich einen Zusatz. Dann ist sie halt zum Beispiel Naturphilosophie, ne? Oder Rechtsphilosophie, oder Geschichtsphilosophie und so weiter. Dann wird sie näher bestimmt, in einem Themenbereich schon herausgenommen. Ne? Und so könnte man es auch von der praktischen Philosophie auffassen, dass die praktische Philosophie sich mit einem bestimmten Thema widmet, nämlich der Praxis. Ne? Die Praxis kommt von dem griechischen Wort Pratein, das heißt Handlung, ne? Pratein ist das Handlung. Und dass also die praktische Philosophie ihre eigene theoretische Dimension in den Dienst des Handelns stellen könnte oder sollte, wenn sie in der Weise besteht. Ne? Also sie sollte eine Theorie für das Handeln sein. Eine Gebrauchsanweisung für das Handeln. Und in dieser Weise würde dann diese Theorie praktisch werden. Also sie sollte nicht nur sich mit der Praxis beschäftigen, sondern sie sollte auch praktisch sein in dem Sinn, dass sie sich zweckmäßig mit der Praxis beschäftigt. Eine praktische Philosophie sollte praktisch für die Praxis sein. Das Handeln wäre also das Mittel, worauf die praktische Philosophie gerichtet ist. Sie soll das Handeln dirigieren, anleiten, Richtlinien geben und so weiter. Aber jetzt müssen wir erst überlegen, welche Zwecke denn das Handeln hat. Das Handeln ist Mittel und ist auf Zwecke ausgerichtet. Wir müssen uns also auch überlegen, welche Zwecke hier im Hintergrund stehen und welche Zwecke für die praktische Philosophie ausschlaggebend sind, woran sie sich orientieren kann. Ja? Also selber ein Mittel für ein Mittel ist. Muss sie sich am Zweck orientieren. Das Handeln als solches ist eben schon ein empirischer Vorgang, ein empirisch beobachtbarer Vorgang, mit dem irgendwelche Handlungen die Subjekte etwas erreichen wollen. Nicht? Also einen Zweck, eine Absicht realisieren wollen. Und wir könnten jetzt uns darauf einlassen, dass wir eben die Tätigkeiten solcher Subjekte beobachten und dann schauen, worauf sie hinauslaufen. Und dann wird uns der Zweck klar, ne? Wofür sie überhaupt vollzogen worden sind. Dann müssten wir feststellen, welche Zwecke diese handelnden Subjekte haben und die praktische Philosophie müsste dann eben diese Zwecke möglichst treffend, allgemein formulieren und jedenfalls als Gebrauchsanweisung die Ethiken und Klimaten und bei Bildeanleitungen geben. Ja, und an den Zwecken auch immer wieder das Mittel korrigieren und überprüfen. Also sehen wir uns einmal so um, ob wir andere Subjekte beobachten können. Ich mache Ihnen jetzt ein paar Vorschläge. Wir sehen zum Beispiel, dass sich der Nebel über das Tal legt. Ja? Das Resultat ist, dass das Tal eben verdunkelt wird und die Sonne nicht einstrahlen kann. Ja? Oder wir beobachten das Wasser, das in den Bächen runterrinnt, in den Flüssen weiterrinnt und das sich letztlich dann in das Meer ergießt. Okay? Handlungen, Ergebnis, Resultat, ein Zweck. Ja? Oder wir können auch die Sonne beobachten, die vom Aufgang zum Untergang geht, vom Untergang wieder zum Aufgang, ja, offensichtlich um Tag und Nacht unterscheiden zu lassen. Ja? Schafft dadurch Tag und Nacht. Oder wir können auch ein Eichhörnchen beobachten, wie es Muster frisst, ja, oder wie es eine Marde entwickelt, um sich am Leben zu erhalten. Ja? Oder wir beschäftigen uns mit einem Großgrundbesitzer, der so und so viel gearbeitet hat, zumindest wieder in Neuen anstellt, um aus seinen Plantagen möglichst viel Reichtum herauszuholen. Ja? Also das sind verschiedene Vorgänge, die wir beobachten können. Und das sind komplexe empirische Ereignisse und bringen ein Resultat hervor. Ja? Tätigkeiten, die zu etwas führen. Die Frage ist jetzt, sind das alles zweckmäßige Handlungen? Ja? Ist dieses Resultat, das dabei herauskommt, wirklich für einen Zweck zu halten? Das kann man sagen, hängt von der Interpretation ab. Ja? Also, wenn Sie sich zurückschauen in die Geschichte, in irgendwelche historisch frühen Kulturen, interpretiert fast alles theologisch. Zwecke nicht. Ne? Die ganze Natur ist beschämt und überall wird zweckmäßiges Geschehen beobachtet. Ne? Also, sowohl der Mensch als auch die Tiere, als auch die anorganische Natur wird zweckmäßig interpretiert. Wenn Sie aber dann in andere Zeiten, in sehr späte Zeiten schauen, ne, die schon von der Naturwissenschaft geprägt sind, dann gibt es viele Tendenzen, wo überhaupt nichts mehr zweckmäßig interpretiert wird. Nicht aber die Tiere und die Menschen. Ne? Also wenn Sie in die Neurowissenschaften hineinschauen oder die Hegelismus noch aus dem vorigen Jahrhundert, ne, Musikalismus, wird alles versucht, in irgendwelche kausalen Zusammenhänge aufzunehmen. Ne? Dazwischen, zwischen diesen Extremen, gibt es natürlich verschiedenste Varianten. Und um die alle kann sehr viel gestritten werden. Ja? Das ist alles nicht so ganz eindeutig. Offensichtlich ist die Interpretation so oder so möglich. Ja? Und die Frage ist jetzt, warum ist das so schwer, hier klar aufzukommen, ob ein Ereignis auf einen Zweck hin erfolgt oder ob es durch irgendwelche neutralen Kräfte hervorgebracht wird. Oder anders gesagt, ob es sich um eine Handlung handelt, ja, ob es eine Handlung ist oder ob es keine Handlung ist. Wieso können wir das so schwer feststellen? Es liegt vermutlich daran, dass die verursachenden Kräfte von Ereignissen, die wir beobachten, selbst nicht beobachtet werden können. Die Kräfte, die dahinter stehen, stehen nicht dahinter. Sie zeigen sich nicht. Sie sind nicht wahrnehmbar. Also wenn eine Lawine niedergeht, dann sehen wir zwar, dass sie nun tut, aber wir sehen nicht warum. Ja? Ich könnte zwar sagen, ja, die Schwerkraft, und wenn sie sich anders noch hineinwirkt, aber die Schwerkraft sehen wir nicht. Die können sie in keiner Weise wahrnehmen. Ja? Wenn Grund dahinter. Das können wir nicht beobachten. Oder wenn wir den Maulwurf in der Erde graben sehen, ne, dann ist das auch ein Faktum. dann wissen Sie nicht, ob Sie gar nicht wahrnehmen, warum es gibt. Und genauso, wenn Sie einen Menschen auf der Straße herumhasten sehen, ist ein Faktum, und Sie nehmen nicht wahr, warum es geschieht. Also es sind zwei ganz verschiedene Ebenen. Das eine ist die beobachtbare Fakten, die Sie sehen, und das andere eine Begründung, die dahinter steht. Ein Grund, ein Kraft, ne, was immer sein mag. Kann eben auch ein Zweck sein, der dahinter steht. Also die Gründe und Kräfte sind nicht beobachtbar, sondern wir müssen sie zu den beobachteten Fakten und zum Denken. Ja? Das sehen wir im Nachhinein schon, das geht natürlich jederzeit. Wir beobachten etwas und denken einen Zweck hinein. Ja? Dann haben wir dann eben auch dem Wasser eine Zielstrebigkeit zusprechen. Das ist mehr wie das Prinzip. Das Denken kann dabei sehr, sehr willkürlich vorgehen, auch sehr kreativ, ne? Mit der Fantasie, kann alles Mögliche hineindenken, sie sehen sie den Märkten, wo die Gegenstände gelebt werden und zweckmäßig kann. Also das Denken hat hier eine große Freiheit. Ne? Die Jugend ist an die Einbildungskraft, und da ist irgendwie die Hinheit, ne? Unsere Fantasie. Aber selbst wenn wir das Denken jetzt zügeln und in eine feste Methodik hineinzwängen, ja, zum Beispiel in der Erfahrungswissenschaft, wenn wir es also einerseits auf bestimmte verallgemeinerte Beobachtungen richten und dann ganz bestimmte hypothetische Konstruktionen über die Gründe machen und das dann experimentell überprüfen, selbst wenn wir all diese Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, können wir die Gründe nicht aufdecken. Aber im Experiment werden die Gründe nicht klar, sondern nur ihre Auswirkungen. Beobachten können wir immer nur ihre Auswirkungen und was dann der Grund selber sein soll dazu, wird nicht zugedacht. Wird konstruiert. Unsere Vorstellung. Das denken wir hinein in die Beobachtung. Also daher ist es sehr schwer, jetzt von der Erfahrung her zu beurteilen, ob etwas technologisch ist oder nicht. Ob es eine Handlung ist oder nicht. Ja? Oder zum Beispiel die Himmelskörper, ne? Der Lauf der Himmelskörper. Gibt es dann im antiken Griechenland durchaus die Ansicht, dass es sich um Götter handelt. Ja? Die möglichst vollkommen in Bewegung bleiben wollen. Ja, der Aristoteles, die Stirne, als Körper, als Materie nur eine Meter haben, ja, mit der irdischen Materie, daher vielmehr räumlich in Bewegung zu setzen sind, sich selber aber nicht mehr verändern. Ja. Das sind Gottheiten im Bewusstsein, die zielstrebig versuchen, den unbewegten Bewegungen ähnlich zu sein, und den sie ihre Bahn einhalten, das ist den Kreis annähern. Ja? Also so eine Interpretation ist durchaus möglich. Oder eben auch zum Beispiel Entstehung und Veränderung der Arten, ja? Der biologischen Arten. Es kann nicht sein, dass es wirklich nur auf die kausalen Zusammenhängen durch Zufall bestellt, ja? Zufall und Notwendigkeit. Oder es kann natürlich auch sein, dass irgendwas anderes dahinter ist, ein Schöpfergott, der das so eingerichtet hat, ja? Und der da auch Zwecke hineinlegt, das technologisch agiert durch die Natur hindurch. Also vom Empirischen her können Sie das nie eindeutig sagen. Es ist offen für Interpretation. Wenn also die Handlung als Vorgang, der auf einen Zweck hinstrebt, empirisch nicht eindeutig bestimmbar ist, dann erhebt sich die Frage, wie wir selber jetzt überhaupt zum Begriff der Handlung und zum Begriff des Zweckes kommen können. Ja? Weil aus der Erfahrung, außer uns, können wir es nicht haben. Ja? Zuerst ist einmal klar, wenn wir überhaupt zum Begriff des Zweckes kommen und damit zum Begriff einer Handlung, dann brauchen wir dazu denken. Die Wahrnehmung reicht nicht aus, haben wir gerade gesehen. Wir müssen die Zwecke hineindenken in die Vorgänge. Das Denken kann also diesen Zweckbegriff nicht empirisch von außen her bekommen. Ne? Also im Gegenteil, er ist draußen nur, wenn das Denken ihn hinausträgt und bestimmte Ereignisse so interpretiert. Das denkende Subjekt muss also in sich selber den Zweck erfüllen, um ihn dann hinaustragen zu können. Es kann nicht von außen jetzt auf den Zweck stoßen, sondern muss schon wissen, was ein Zweck ist, und dann kann bestimmte Vorgänge entsprechend interpretieren. Und das kann dann eben entsprechend dargelegt werden, der übertragbar ist auf andere Ereignisse, ne? Und nicht bloß im eigenen Bereich stecken bleibt. Also, in uns selber müssten wir diesen Zweckbegriff finden. Das wäre dann aber, eben, wie wir sehen, wenn es anwendbar ist auf empirische Ereignisse, trotzdem ein empirischer Begriff, ne? In dem wir Vorgänge in der Erfahrung interpretieren, deuten, aufnehmen können. Und bei solchen empirischen Begriffen, substantivischer Art, ne, die etwas ausdrücken, was beobachtbar ist, oder auch begründen, was beobachtbar ist, handelt es sich immer um eine Verallgemeinerung von etwas Besonderem. Begriffe sind Verallgemeinerungen und empirische Begriffe eben aus der Erfahrung verallgemeinert. Ein einzelner Ereignis der verallgemeinert. Wenn aber das Besondere, von dem sie verallgemeinert sind, diese Begriffe, auch wieder ein Begriff ist, dann muss das auch wieder eine Verallgemeinerung von etwas Besonderem sein. Und wenn wir weitergehen und das Besondere immer wieder nur ein Schritt ist, ein konkreterer Begriff, dann bleibt die Sache offen und wir wissen nicht, woher ursprünglich jetzt der Inhalt dieses Begriffes überhaupt kommt. Es muss letztlich etwas da sein, was nicht mehr bloß Begriff ist. Was nicht mehr in dieser Allgemeinheit des Denkens stecken bleibt. Das heißt, das Subjekt, das denkende Subjekt, das in sich den Zweckbegriff bildet, muss auch in sich etwas finden und haben und sein, was nicht bloß Denken ist. Es muss etwas anderes dazu sein. Das denkende Subjekt kann zum Denken auch. Es muss ein Einzelgegenstand sein. Das Denken wäre immer allgemein, aber wenn etwas anderes da sein soll als das Denken, dann muss etwas völlig Einzelnes, Besonderes, Individuelles sein. Das denkende Subjekt muss daher ein individueller Gegenstand sein und in sich selber, in diesem individuellen Gegenstand, Zweck erleben. Erfahren, zuerst einmal unmittelbar erfahren sind. Dann kommt überhaupt nicht zum Zweckbegriff. Also der Begriff kann nicht das Erste sein, er braucht eine Grundlage, woran er die Bilder führt. Aber die Sache muss sich im Subjekt abspielen, ne? Und im Subjekt muss der Begriff entstehen, und dann kann er erst hinausgetragen werden auf äußere Vorgänge. Ja?
Das soll ja das sein.
Ja?
Soll das Sein und Regeln, also das Sein kein Begriff haben, aus dem man bei etwas, ja.
Naja, ja. Das Sein ist bei Regeln schon ein Begriff. Bei Regeln gibt es ja auch nicht, das ist ein Begriff. Höchstens Begriff jetzt nicht im Speziellen sind der Begriff vor uns. Ne? Der ist aus dem Sein, ja, in der Seinslogik erst die weitere Entwicklung beginnt. Und dann kommt die Wesenslogik, dann kommt die Begriffslogik. Aber das Sein als solches ist schon ein Begriff. Im eingeschränkten Sinn des Lebens. Aber es ist eben ein unbestimmter Begriff. Eine völlig Unbestimmtheit, aber das meine ich hier nicht. Ja? Sondern ganz im Gegenteil, das Sein wäre ja eine totale Verallgemeinerung der Begrifflichkeit. Ja? Da ist auch nichts Bestimmtes mehr drin. Während wir schon von einer konkreteren Begrifflichkeit ausgegangen sind, Begriff, ne, anwendbar auf Ereignisse in der Erfahrung, der Erfahrungsbegriff, und der ist uns noch zu allgemein. Ja? Das heißt, wir müssen ja ins Einzelne hinuntersteigen und nicht nur noch größeren Allgemeinen. Ja? Wir steigen ins ganz Konkrete hinunter, weil der Begriff als solches immer schon abstrahiert. Ne? Der passt immer schon vieles Besondere oder Einzelne zusammen. Und wir wollen jetzt aber den Ursprung der Inhaltlichkeit eines Begriffs haben. Ja? Hegel versucht das Grundstück auf der großen Unbestimmtheit an die Inhalte zu entwickeln. Ja? Also, das ist nicht ausgegangen, aber es ist ein Trick, der in Wirklichkeit funktioniert. Ja? Und daher prinzipiell muss Begrifflichkeit zuerst einmal einen nicht gedachten, nicht begrifflichen Anfang, Inhalt haben. Ja? Und den möchte das denkende Subjekt in sich selbst finden. Das denkende Subjekt weiß sich, aber eben nicht nur als Denken, sondern es weiß sich ursprünglich einmal als einen wahrnehmenden und fühlenden Gegenstand. Ja? Es weiß sich selber als ein sinnliches Lebewesen. Und zugleich eben mit seiner Sinnlichkeit auch ein Wissen. Die Sinnlichkeit ist ja selbst zugleich ein Wissen. Wenn du sagst, die Seite der Sinnlichkeit, die andere wieder weglassen, dann bleibt die theoretische Seite die Wahrnehmung. Ne? Die ist eine Art von Wissen. Und als ein derart wissendes Lebewesen weiß sich ein denkendes Subjekt und ein anderes. Ne? Also wir als Menschen. Aber nicht nur, dass wir uns jetzt als ein solches wissendes, nämlich unmittelbar wissendes Subjekt wissen, wir führen nicht nur unseren Leib, ne? Wir nehmen nicht nur unmittelbar wahr, sondern wir wissen auch noch, dass wir dieses Wissen wissen. Ja? Wir wissen von unserem unmittelbaren Wissen, wir fühlen einerseits unseren Leib und wir nehmen wahr mit unseren Sinnesorganen, das ist schon eine Art von Wissen, ja? Die wir aber wissen. Und wir wissen auch davon, dass wir sie wissen. Und daher können wir aus dieser Wahrnehmung auch einen allgemeinen Begriff machen. Ja? So wie Sie es verwendet haben, existiere ich ja auch Wahrnehmung. Ich nehme nicht einfach so wahr. Ja? Also wir sprechen über Wahrnehmung, weil wir ein Wissen von diesem Wahrnehmungswissen haben. Also wir müssen über Wissen haben. Und diese Kette des Wissens vom Wissen lässt sich natürlich prinzipiell immer weiter fortsetzen. Wir wissen immer wieder auch von unserem Wissen. Wenn wir es nicht wüssten, unser Wissen, dann wäre es unbewusst. Dann wüssten wir überhaupt nicht. Wir müssen immer auch von unserem Wissen wissen. Also einerseits von unserem Körper und von dessen unmittelbaren Wissen und andererseits von unserem Wissen, dieses Wissen. Und weil wir eben in dieser Weise reflexiv sind, eine Selbstreflexion haben, sind wir uns zugleich Subjekt und Objekt. Wir wissen, als Wissen sind wir Subjekt über uns als Objekt. Wir wissen von uns selbst. Und das kann man dann eben auch mit dem Terminus ich beschreiben. Ja? Jede Person, die von sich selber weiß, ist ein Ich. Auch wenn sie es anders formuliert, es gibt auch Kulturen, wo sich selbst in der dritten Person gesprochen wird, aber trotzdem muss die Person wissen, dass sie selber sich nicht weiß. Ja? Auch wenn sie nicht ausformuliert. Also dieses Wissen von sich selbst, das ist eben, das ist eben ein Ich. Ein selbstreflexives Lebewesen. Und wenn wir dieses Lebewesen jetzt in einer Besonderheit hernehmen, eine bestimmte Person, die sich hier selber weiß, unter bestimmten Umständen, ein bestimmtes sich wissendes Lebewesen, dann können wir es auch empirisches Ich bezeichnen. Weil es eben als Gegenstand im Raum und Zeit vorgefunden und beobachtet werden kann. An diesem empirischen Ich ist das Wissen, das auf sich selbst bezogen ist, das sich wissende Wissen, die Komponente des Denkens. Ja? Bezieht sich immer schon auf was Allgemeines. Ne? Sie fasst etwas zusammen, was selber nicht der komplette Inhalt ist. Ja? Sondern schon das Wissen vom Inhalt. Das Wissen steht ja immer schon auf einer Ebene darüber. Und wenn das Wissen sich selber weiß, muss es sich schon in allgemeiner Weise fassen. Und das ist eben dann schon eine Form des Denkens, was schon zu Überstufen hat. Ja? Also in dieser Weise muss das Hand- Erfahrung des Subjekts im eigenen Körper sich als ein Zweck erlebt. Ja? Er lebt sich körperlich als Zweck. Und dann kann er aus diesem Erleben einen allgemeinen Begriff bilden. Aber es ist zuerst einmal unmittelbar Körper und das ist eben was anderes als bloße Reflexivität. Ja? Und daher haben wir von dort ja auch den konkreten Inhalt. Und dieser Körper muss jetzt zweckmäßig sein und auf Zwecke ausgerichtet sein und dann können wir Zwecke auch erfahren. Und dieser Körper richtet eben an das Denken, das ihn weiß und das sich mit ihm identifiziert, ja, das ihn als seinen Körper denken lässt, dass dieser Körper richtet an dieses Denken eben Ansprüche. Ja. Er fordert Selbsterhaltung, er fordert Lustgewinn, er fordert Vermeidung von Unlust. Ja. Und weil das Denken sich unmittelbar zuerst dann mit dem Körper identifiziert, ne, und dort bekommt sie auch einen Inhalt, dann stellt sie sich auch mit großer Selbstverständlichkeit in den Dienst dieses Körpers. Ne. Also der Körper verlangt etwas. Und indem sie sich in den Dienst stellt, kann es dem Körper doch auch noch etwas mitgeben, nämlich dass der Körper eben nicht mehr bloß körperliche Lust einfordert, sondern das Denken auch seine eigene Lust im Körper finden kann. Ja? Also es gibt in einem sich wissenden Lebewesen auch geistige Verbindungen und nicht bloß körperlich. Ja? Das Denken gibt dem Körper auch seine eigene Lust. Gewinnen. Also das Handeln wird jetzt eingesetzt als Mittel, ja, um diese Bedürfnisse des empirischen Ich oder des eigenen sich wissenden Leibes zu erfüllen. Das hat einen Zweck und das Handeln ist Mittel für diesen Zweck. Was? Dafür wird es eingesetzt. Und das Denken ist jetzt eben das Mittel für den richtigen Gebrauch des Mittels. Also für den richtigen Einsatz des eigenen Handelns. Damit es die Bedürfnisse des Leibes beziehungsweise des Leibes, das kann verschiedene Bedürfnisse sein, wie gesagt, das kann geistig oder körperlich sein, damit die aber im Leib erfüllt. Ne? Und der Geist wird im Lustgewinn, der körperliche Lustgewinn erreicht. Also wird man sagen, das Denken ist hier die Gebrauchsanweisung für die Zwecke des empirischen Nicht und die praktische Philosophie wäre dann quasi die Perfektionierung dieser Gebrauchsanweisung. Soll ich dann verfeinern, möglichst zweckmäßig Anleitungen geben, wie denn die Bedürfnisse des Leibes zu erfüllen sind. Ja.
Sie gehen bei der Definition der praktischen Philosophie davon aus, dass es Zwecke gibt und dass wir suchen praktisch die Gebrauchsanweisung, um diese Zwecke gut zu erfüllen. Aber könnte man mit der praktischen Philosophie davon als Grundfrage formulieren, was sind eigentlich die Zwecke, nach denen wir streben sollen?
Kann schon sein, aber ich möchte euch nicht erst führen. Ich glaube, wir kommen schon dazu. Also, ich bin zu früh dran.
Ich muss das die praktische Philosophie sein, die Verfeinerung, die Verfeinerung, Perfektionierung, die Gebrauchsen.
Ich werde nicht gestanden gar nicht. Aber der Typ hat ja schon recht. Ne? In sich herausstellen.
Mit dem zweckmäßigen Anleitung.
Also, wir könnten von hier aus sagen, dass der Zweck oder das Gute, das hier angestellt wird, das Gute an sich, ne, das unbedingt Gute, das hier angestellt wird und woran sich eben auch die praktische Philosophie zu orientieren hätte, die Selbsterhaltung und das Lustmaximum, das entsprechend ist. Ne? Wenn das eigene Ich hier, das eigene empirische Ich in seiner Vereinzelung, ja, ich kann nur mir Selbstbewusstsein geben, wenn das jetzt zum obersten Zweck gemacht wird, dann haben wir es mit der praktischen Haltung des Egoismus zu tun. Ja? Ich setze mein Lustmaximum als höchsten Zweck für mein Handeln zu mir. Ja? Das heißt, für mein Handeln.
Zitron genommen. Wir alle haben solche Zeit, ne? Das muss ich dann aber also auf dieser Ebene erscheint uns die praktische Philosophie die quasi etwas Universales, das nicht mittelfähig ist. Es soll ja ein Mittel für das Handeln sein, das in zu viel Zeit der Grundlagsentwicklung herangezogen wird. Also das empirische Ich muss jetzt nach dem Lustprinzip seine eigenen Überlegungen mobilisieren und sein eigenes Handeln mobilisieren, ja? Um eben den Zweck zu erreichen. Dabei wird es jetzt unvermeidlich konfrontiert mit der Eigenständigkeit und Widerständigkeit der natürlichen und gesellschaftlichen Außenwelt. Ja? Also, es stößt auf Widerstände. Im Versuch, im Lustprinzip gemäß zu leben. Es kann mit diesen Hindernissen vorweg schon ein bisschen umgehen, es kann überlegen, wie schwerwiegend diese Hindernisse sind, dann kann überlegen, wie sie überwindbar sind. Es kann auch die Hindernisse in der praktischen Situation dann bewältigen. Oder es kann auch vorweg schon draufkommen oder in der Situation draufkommen, dass die Hindernisse auch nicht zu bewältigen sind. Dass sie zu groß sind. Das alles ergibt sich jetzt aus der Realisierung des Zwecks. Jedenfalls führt dieser Weg zum Lustgewinn notwendigerweise in eine Menge von Mühen und Entbehrungen hinein. Also man kann auch sagen, der Weg zum Lustgewinn ist mit sehr viel Unlust gepflastert. Und deswegen muss schon vorweg überlegt werden, wie nützlich oder schädlich eine Handlung sein kann. Wir müssen immer kalkulieren, ob es sich auszahlt, dieses Ziel überhaupt anzustreben. Anders gesagt, das Lustprinzip wird in der Realisierung durch das Realitätsprinzip empfindlich eingeschränkt. Lässt sich nicht in der Weise durchführen. Das egoistische Ich muss eben lernen und üben, wie es umgehen kann und soll mit den Gegenständen, mit den Mitmenschen, mit gesellschaftlichen Regeln, mit Institutionen und so weiter. Ja, mit seiner gesamten natürlichen und gesellschaftlichen Außenwelt. Erst wenn es das geübt hat und verstanden hat und gelernt hat, dann kann es erfolgreich die eigene Lust erreichen. Aber die Umwelt selber, die fordert prinzipiell Verzicht auf uns. Sie ist eben ein Hindernis dafür. Sie sträubt sich dagegen. Sie lässt sich nicht einfach problemlos zum Mittel für eine Reihe Unlustgewinn machen. Wenn das Ich das also einsieht, dieses egoistische Ich, wenn es einsieht, dass es egoistische Ziele von sich aus fallen lassen kann, wenn sie zu riskant erscheinen oder zu aufwendig erscheinen, dann schränkt es dieses Lustprinzip nicht nur ein, sondern es stellt den ganzen Egoismus in Frage. Denn aus egoistischen Gründen ist hier gefordert oder fordert die Umwelt, dass ich meine egoistischen Ziele einschränke, zum Teil überhaupt fallen lasse. Und darauf verzichte. Die Außenwelt fordert diesen Verzicht und das egoistische Ich muss darauf eingehen, aus Egoismus. Und auch Egoismus seinen eigenen Egoismus einschränken und verraten gleichsam. Ja? Also das egoistische Bewegung widerspricht sich selbst. Der Egoismus als solcher ist nicht zu halten und das heißt eben, dass das Lustmaximum des empirischen Ich nicht wirklich der höchste Zweck sein kann. Ja? Weil die Außenwelt dagegen spricht, sich dagegen stellt. Das kann nicht der höchste Zweck des Handelns sein. Ja? Muss andere geben. Und das zeigt sich schon dadurch, dass die Außenwelt sich zum Teil überhaupt nicht kümmert um diese Zwecksetzung des egoistischen Subjekts. Ja, wir werden darüber hinweg.
ganz gleichgültig vergehen. Oder mehr noch, die Auswelt kann auch das Egoistische nicht unter Zweck, sondern als Input verwenden. Nur eigentlich. Ja? Dann verkehrt sie die Position des Ich in der Gegenwart. Das empirische Ich muss sich also dieser Auswelt beugen. Und die natürliche Auswelt ist ohnehin schon geprägt und bearbeitet von einer sozialen Außenwelt. Oder? Die soziale Außenwelt hat immer schon die Natur irgendwie aufbereitet und in dieser Gesamtwelt natürlich und Gesellschaft entsteht dann eigentlich und kann auch zuerst einmal seinen Egoismus ausprobieren. Also die soziale Welt hat eine gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Ordnung geschaffen, die jetzt ihren egoistischen Mitglied vorhält, dass es nicht bloß auf egoistische Weise leben kann. Ja? Sie hat eine Ordnung geschaffen, in der sie sich auch selber erhalten kann. Ja? Sie hat die verschiedenen handelnden Subjekte zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, die sich im Rahmen der Natur selbst erhält. Ob sich die Kinder besitzen, gebracht hat und immer wieder entwickelt, um sich in der Weise selbst abzusichern. Und dem hat sich das nicht zu unterwerfen. Das Grundprinzip und sogar der Egoismus als solcher bleibt nicht aufrecht. Nämlich in seiner Dominanz. Sondern das Maß des Handelns wandert jetzt in die Gesellschaft. Nicht das einzelne Ich ist der Zweck, sondern die Gesellschaft selbst. Und das Gute ist nicht mehr das subjektiv Gute des Egoismus, sondern es ist das objektiv Gute der Gesellschaft, die sich eben real bewährt. Ja? Die Ordnung der Gesellschaft bewährt sich dadurch, dass die Gesellschaft bewährt. Mit ihren verschiedenen Mitteln, die sie heranziehen kann, also die Wissenschaft oder das Recht, auf gewisse Ideologien, Handwerk und so weiter, alles das wird gesellschaftlich eingesetzt, um die Gesellschaft selber zu erhalten. Und das bewährt sich auch, ne? Die Gesellschaft leitet. Und erreicht ihr Ziel. Das hätte das einzelne Individuum gemäß seinem Lustprinzip nicht leisten. Diese Willkür des Konstruktivgewinnes ohne Rücksicht auf die Ordnung der Außenwelt ist zum Scheitern gegeben. Gesehen im subjektiv und irreal. Und objektiv gültig ist die Ordnung der Gesellschaft. Daher werden die wesentlichen Handlungsziele von der Gesellschaft auch festgelegt in Form von allgemeinen Werten. Also in Form einer Ideologie, an die sich das einzelne Individuum zu halten hat, und der Egoismus wird offiziell und öffentlich für asozial und böse erklärt. Und was das Gute dann wirklich ist, das wird dem nicht entsprechend klar gemacht, das macht die Gesellschaft dem nicht klar, durch Erziehung, durch Schule, durch Ausbildung, durch Berufsleben und so weiter, wird dem Ich allmählich eine bestimmte Rolle zugeschrieben und die hat es in der Gesellschaft zu erfüllen. Und damit graben sich die gesellschaftlichen Zwecksetzungen auch ziemlich intensiv in das Bewusstsein der einzelnen handelnden Menschen ein. Ja, die Gespräche dadurch sind also weitgehend zumindest, ja, und nehmen dann die gesellschaftliche Praktizität als Normativität, ja, als Wert setzen. Wir müssen also jetzt mit unserer Bestimmung, mit unserem Begriff von der praktischen Philosophie einen Schwenk machen. Ja? Also nicht mehr Genussmittel für Egoisten, sondern es ist eigentlich ein Mittel, um das Handeln der Individuen an die Ordnung der Gesellschaft anzupassen. Ja? Bitte.
Vielleicht Sie gesagt haben, dass die gesellschaftlichen Werte festgelegt sind, wie ist das dann auf die Jetztzeit umzumünzen, die Begründung, wo eigentlich ja nicht die Gesellschaft als erstrebenswert gilt, sondern das Individuum als
erstrebenswert gilt? Ja, das ist natürlich eine besondere historische Zuspitzung, ja, wo das Individuum oder der Egoismus, könnte man auch sagen, selbst sich verallgemeinert zu einer Ideologie. Ja? Der Liberalismus. Ja? Das ist aber im Grunde genommen nichts anderes als die Ausformulierung dieses Problems oder dieses Widersprüchs. Dass er gar nicht mehr allgemein ausformulieren kann. Ja? Er muss sich selber verallgemeinern. Damit ändert sich die Zukunft auch nicht. Ja? Das heißt zwar, jede Person soll ihren eigenen Erfolg anstreben, möglichst einständig, ja? Aber zugleich müssen die Individuen auch irgendwie miteinander vereinbar sein in einer Gesellschaft. Ja? Also das hat die Sprengkraft schon in sich. Das ist eigentlich kein einheitlich und konsequent sichtbarer Staat. Aber Sie sehen, auch der Egoismus, ne, geht nicht auf. Das heißt wieder nur, ich bin nicht nur einzeln. Wenn ich mich weiß und mein eigenes Lustmaximum zum Wert erhebe, bin ich zugleich auch reflexiv. Ne? Ist gleich all mir. Und wenn ich wirklich nur mich als Einzelwesen aufpasse, dann reduziere ich mich. Ne? Dann bin ich unterbestimmt. Das bin ich nicht voll in meiner ganzen Welt. Also es sieht jetzt so aus, als hätte die Gesellschaft eindeutig die Oberhand gewonnen, ne, und es haben einen objektiven Begriff des Guten und die Bausanweisung und Ausverschiedenung hat sich dem zu unterwerfen und Individuen an die gesellschaftliche Ordnung anzupassen. Nur ist es jetzt offensichtlich so, dass dieses objektiv Gute noch gar nicht wirklich abgesichert ist. Ne? Das entwickelt sich aus dem Egoismus heraus, und dem ist es in gewisser Hinsicht natürlich überlegen. Aber für sich selber ist es keineswegs gesichert. Weil es ja nicht die eine immer gleiche und beste aller möglichen Gesellschaften gibt. Ja? Sondern Gesellschaften und Gesellschaftsforschungen liegen in einer großen Vielzahl vor. Geografisch nebeneinander und historisch hintereinander. Ja? Die ganze Fülle von verschiedenen Gesellschaftsordnungen, mit verschiedenen Rechten, verschiedenen Ideologien, ne? Damit auch mit verschiedenen Zwecken, und die sind miteinander weitgehend unvereinbar oder nur relativ vereinbar. Ne? Also die stehen im Kontrast dazu und relativieren sich gegenseitig und stellen sich gegenseitig auch in Frage. Ne? Die menschliche Gesellschaft ist immer in sich schon die Bewältigung von Spannungsverhältnissen. Also sowohl intern wie die Gesellschaft intern und dann auch noch dazu extern zu anderen Gesellschaften. Intern besteht ja die große umfassende Polarität in einerseits den Individuen und andererseits den Gesamten. Also insgesamt organisierten und institutionalisierten Ganz, das steht dem Individuum gegenüber. Und innerhalb dieses großen Gegensatzes spielen sich natürlich noch viele kleinere andere ab. Ne? Es spielen sich Gruppen, Institutionen und so weiter, die gegeneinander arbeiten, die verschiedene Interessen haben. Ne? Innerhalb der Gruppen auch wieder jeweils die Spannung zwischen den Individuen in dieser Gruppe. Also ist das Ganze in sich intern schon von größten Gegensätzen und Konflikten durchzogen. Zumindest möglichen Konflikten. Dazu kommt dann eben noch diese Kreuz- und Querverbindung mit anderen Gesellschaften, die in sich genauso spannungsreich sind. Das kann sich dann auch multiplizieren. Und eben weil die Gesellschaft, ja, dazu kommt noch eins, darf ich nicht vergessen, es bleibt trotzdem der Gegensatz auch zwischen Egoismus und Biologie im Auge. Ja? Und dazu meistens auch noch der Gegensatz zwischen verschiedenen Ideologien, weil kaum eine Gesellschaft in sich diesbezüglich ganz homogen ist. Ja? Aber selbst wenn es nur eine Ideologie gibt, bleibt der Kontrast zum Egoismus da, der durch seine eigene Widersprüchlichkeit in der auf der Welt geschafft wird. Ja? Ich kann ja trotzdem egoistisch bleiben, auch im Einzelnen, dass wir in Gruppe genommen, damit nicht wirklich konsequent sein können. Ja? Also diese Spannung ist
nach wie vor dran. Und dazu eben dann noch die Spannung nach außen zu den anderen Gesellschaften, zu anderen Gesellschaften, eventuell auch zu anderen Kulturen. Sodass das Zusammenleben von Menschen eben ein permanenter Austrag von Spannungsverhältnissen ist. Und im Rahmen dieses Austrags verändern sich natürlich auch die Gesellschaft. Sie bleiben nicht, was sie sind. Und da ist der Kampf verschiedenster Komponenten, bei denen der Ausgang gar nicht von einem Bestien immer wieder in Veränderung würde. Und damit verändern sich natürlich auch die Werte und Zwecksetzungen der Gesellschaft. Und die praktische Philosophie, die sich jetzt danach orientieren sollte, damit es den Boden umgehen muss. Wonach soll sie sich jetzt richten? Es gibt so viele, es verändert sich alles, weil es aneinander fraglich und relativiert und daher gibt es jetzt keine eindeutige Richtlinie mehr, woraufhin eigentlich das andere tun soll. Wir müssen also den nächsten Schritt machen und überlegen, ob wir uns nicht den übergeordneten Prozess dieser Veränderung zuwenden sollen. Ja, der Gesamtprozess dieser gesellschaftlichen Veränderungen und kulturellen Veränderungen ist die Menschheitsgeschichte. Und die läuft möglicherweise nun auf irgendein Ziel hinaus. Ja. Wenn wir in der Gesellschaft selber keinen Halt finden und uns orientieren, könnte man vielleicht sagen, wir nehmen die Gesellschaft nur als Mittel und in der Gesellschaft auch wieder die Individuen und ihre Praxis als Mittel und das soll hinauflaufen auf einen bestimmten Sinn oder Ziel, auf ein bestimmtes Ziel der Geschichte. Wir sollten also dann wieder einen Schwenk machen und sagen, praktische Philosophie sollte das dann nur auf den Geschichtssinn orientieren. Sollte eine Gebrauchsanweisung in dieser Hinsicht sein. Sehen wir aber natürlich, bitte.
Wir müssen ein Ziel in die Menschheitsgeschichte reinlegen. Ja. Da denken wir ja wieder etwas, ein Ziel hinzu.
Ja.
Und das ist ein höchst problematischer Vorgang.
Ja, ja. Also ich habe recht. Sie sind immer einen Spruch voraus. Machen wir sogar mehr als eigentlich. Ja. Also das passt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ne? Das ist sehr schon viel sehr gut. Überlegt haben, dann können Sie schneller begreifen, was jemand anders sagt, und dann eignen Sie mich schon vor. Ja, so machen Sie das. Also, das wäre natürlich ein neuer Ansatz jetzt für die Orientierung auf einen Zweck der Geschichte hin. Die Frage ist aber, wie finden wir diesen Zweck? Ja? Die Geschichte selber ist ja nicht so eindeutig auf ein Ziel gerichtet, sondern sie zeigt sich uns prinzipiell ja nur in der Vergangenheit. Ne? Und auch dort ist es nicht eindeutig, wir können nie genau sagen, wo bestimmte Tendenzen die Geschichte hinführen, wir können umkippen ins Gegenteil, ne? Es kann auch immer prinzipiell ganz was Neues entstehen, wir wissen es nicht, wohin die Geschichte denn führt. Sie ist für uns nicht ein Ganzes, das wir selber beherrschen. So quasi wie eine Handlung, in der wir wissen, was soll sie hinführen. Ne? Sondern sie ist ein wirrer Knäuel von verschiedenen Handlungsstäben und hat eigentlich im Wesentlichen ein erkennbares Subjekt, das den ganzen Prozess vorantreibt. Ne? Wir können sie nicht als ein Ganzes überblicken. Wir finden den Zweck der Geschichte daher in keiner Weise vor. Schon gar nicht, wenn man sagen, vielleicht sind also geführt, jetzt können wir nachher überlegen, was ihr Zweck war. Ja, wir können sie nicht herausheben, indem wir bestimmte Inhalte und Ergebnisse der Zukunft vorwegnehmen. Wir könnten jetzt diese Problematik insofern überwinden versuchen, als wir wieder einen Schritt weitergehen und nicht auf das Ende der Geschichte schauen, sondern an den Anfang der Geschichte zurückgehen und uns überlegen, was liegt denn der Geschichte zugrunde? Was ist vor der Geschichte? Warum sind die Geschichte entstanden?
dann werden wir auf die Natur stoßen. Ne? Die Natur war schon vor der Menschheitsgeschichte. Aus der Natur hat sich erst die Geschichte entwickelt. Ne? Ist erst der Mensch entstanden. Und die Frage wäre jetzt dann, warum und wie hat denn die Natur Geschichte hervorgebracht? Ja? Wie ist denn was entstanden? Die Menschheitsgeschichte überhaupt? Wenn wir jetzt aber fragen, warum und wie die Naturgeschichte hervorgebracht hat, dann setzen wir den Anfang der Geschichte wieder in einen zeitlichen Kontext. Sind zuerst die Sterne, eben auch die Erde, und dann ist schon langsam eben der Mensch entstanden. Das heißt, wir gehen von einer Geschichte in eine andere. Wir nehmen die Menschheitsgeschichte nicht mehr für sich allein, sondern wir nehmen die ganze Naturgeschichte dazu. Ja? Die Menschheitsgeschichte ist dann so eine Art Fortsetzung der Naturgeschichte, oder ein Teil in diesem ganzen Prozess der Natur. Jetzt haben wir aber das nächste Problem am Hals, wie können wir denn jetzt den Zweck dieses Naturgeschehens für die Teilen und Dinge? Das ist ja noch komplizierter als das Problem der Geschichte. Ein äußerer Vorgang, den wir auch wieder beobachten müssten. Wir können ihn auch nicht abschließen, ne? Nicht nur, dass wir das Ende nicht absehen können, wir können auch den Anfang nicht absehen. Dann wird gerade als solcher, ne? Der erste Augenblick ist nicht fassbar. Und man könnte auch selbst wenn er fassbar wäre, immer noch fragen, was war denn vorher, ne? Die wir auch in die Zustande gekommen sein. Also wir stehen hier wieder vor einem Prozess, dessen Kräfte, Gesetzmäßigkeiten und Ziele überhaupt nicht absehen können. Ne? Warum denn? Weil das, was wir hier als Grundlage der Geschichte genommen haben, gar nicht wirklich die Grundlage der Geschichte ist, sondern unsere eigene Konstruktion von so einer Grundlage. Ja? Das ist ja nicht die Natur unabhängig von unserer Erkenntnis, sondern die Natur, wie sie geprägt ist von unseren Interpretationen, die selbst wieder in der Geschichte dann so und so auftreten. Ja? Also von einer bestimmten Phase der Geschichte aus wird die Natur so und so interpretiert, von den Wissenschaften sowohl als auch von den Einzelpersonen. Die sind immer geprägt und abhängig und bedingt durch den jeweiligen Stand der Geschichte und der Gesellschaft. Also wir sind gar nicht an die Natur herangekommen, sondern das, was wir hier erreicht haben, ist eine historische Projektion unserer eigenen Sichtweise in die Natur hinein und von der her versuchen wir selber wieder zurechtzuweisen. Also wir denken die Natur zum Beispiel als einen Konkurrenzkampf und von dort her rechtfertigen wir dann die selber der Konkurrenzkampf aus. Solche Zirkelschlüsse sind damit verbunden. Und der eigentliche Grund der Geschichte ist nicht der. Ja, die Zeit für heute ist aus, in der nächsten Prozess. Ich bin schon viel zu gut, wir kommen schon dazu.